Endlose Weiten, wilde Prärie. Vor dir eine riesige Herde mit unzähligen Kühen und Büffeln. Als plötzlich ein Sturm aufkommt. Was passiert im Sturm? Die Kühe fangen an zu laufen. Sie geben volle Lotte Gas, um dem Sturm zu entkommen. Und obwohl sie laufen, spüren sie den Sturm doch immer in ihrem Nacken. Ja, das Problem, die Kühe sind damit länger im Sturm unterwegs als eigentlich nötig, weil sie immer mit dem Wind gleich auf sind. Die Folge, sie sind am Schluss sowas von fertig, im besten Fall pfannenfertig, im Gegensatz dazu die Büffel. Die Büffel, die spüren den Wind. Und was machen die Büffel? Die bleiben stehen, drehen sich um und blicken in die Richtung des Windes und fangen auch an zu laufen. Aber eben nicht weg, sondern mitten hinein in den Sturm. Die Folge, während viele Kühe in diesen Stürmen in der amerikanischen Prärie umkommen, überleben die meisten Büffel. Ein echter Büffel ist Abraham. Und was Büffelqualitäten sind, zeigt uns heute Morgen in dieser abgefahrenen Begebenheit, für mich die schwierigste Begebenheit, die uns die Bibel erzählt. Damit sind wir mitten im Thema, Teil 4 unserer Serie, wie Gottes Güte dein Leben verändert. Mit Abraham Glauben wagen, heute Abschluss, Liebe, Güte. Liebe Güte, was für eine Geschichte. Unzählige Jahre ist ja Abraham mit Gott unterwegs gewesen. Großartiges hat er mit Gott erlebt. Gottes Güte hat ihn getragen durch Jahrzehnte hindurch, durch Höhen und Tiefen. Aber einen Sturm wie den heutigen, never, nie und nimmer hat er sowas erlebt. Und jetzt wird spannend. Was wäre denn gewesen, wenn Abraham jetzt gesagt hätte, Sarah, komm, Isaac, komm, up and away. Eben wie die Kühe das so machen. Also mit Gott, das ist ja recht und gut. Es war okay, wir haben manches miteinander erlebt. Ich hatte den Eindruck zumindest, ich habe es auch ausgehalten, dass du mir was versprochen hast oder mehrere Versprechungen gegeben hast. Ich habe es auch ausgehalten, dass es ein paar Jahrzehnte gedauert hat. Alles okay, aber jetzt ist gut. Up and away. Doch eigentlich gar nicht so weit weg, dieser Gedanke, oder? Und ich habe auch, also für mich nicht so weit weg, ich kann ihn nachvollziehen und ich habe auch Menschen vor Augen, die das so gelebt haben. Gott, ja, früher mal, aber wenn man ihn braucht, das hätte er doch verhindern können. Gott zu vertrauen, ich weiß nicht mehr so recht, wie ich das jetzt noch kann, wie das jetzt noch gehen kann. Versteht man auf den ersten Blick, aber auf den zweiten oder am Ende des Tages entscheidet etwas anderes. Schauen wir auf das Finale von Abraham und auch das Finale dieser Begebenheit. Abraham geht aus dieser Geschichte, so abgefahren sie ist, gestärkt hervor und mit einer unglaublichen Freiheit. Hätte er den anderen Weg gewählt, Sarah, Isaac, komm ab. Er hätte sich abhängig gemacht von einer Erfahrung. Und ich habe den Eindruck, dass wir immer wieder in dieser Spannung stehen. Worauf schaue ich? Im Sturm auf Gott? Oder mache ich mich von der Erfahrung abhängig? Und die wird mich immer irgendwann verspulen. Erfahrungen rauben nicht nur Freiheit. Abraham wäre am Schluss frustriert aus der Geschichte rausgegangen, wenn er gegangen wäre. Vielleicht auch depressiv, über sich selber enttäuscht, dass er es nicht durchgehalten hat, dass er nicht vertraut hat und so weiter. Abhängigkeit, vielleicht auch Verbitterung. Männer verletzter werden die einen, Frauen verletzter die anderen ziehen sich aus der Gemeinde zurück. Gott formt unseren Charakter, wenn er Stürme zulässt. Gott lässt Stürme zu und wenn er sie zulässt, dann formt er unseren Charakter. Kuh oder Büffel? Oder Sprüche 4. Gib Acht auf dein Herz mehr als auf alles andere. Davon hängt dein Leben ab. Gib Acht auf dein Herz mehr als auf alles andere. Davon hängt dein Leben ab. Abraham gibt auf sein Herz Acht. Und wir lernen von ihm, ein erstes: im Sturm geht es Gott um deinen Glauben. Im Sturm geht es Gott um deinen Glauben. Und der Sturm, er könnte ja nicht heftiger sein. Nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Liebe Güte! Ja, kaum zu glauben, was Gott hier dem Abraham zumutet. Ich finde es aber mindestens so unglaublich, wie der Abraham reagiert. Er läuft nicht weg. Hätten wir verstanden. Er fängt nicht mal an, mit Gott rumzudiskutieren. Gott, muss das wirklich sein? Oder Gott, also ich verstehe es überhaupt nichts. Er fragt nicht mal die berühmte Frage: Warum lässt du das zu, Gott? Würden wir alles machen, macht er alles nicht? Abraham stellt sich dem Sturm und legt damit Büffelqualitäten an den Tag, dass man denkt, ich bin im falschen Film, eher Rosamunde Pilcher als ein ordentlicher Western mit richtigen Büffeln. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm seinen Sohn Isaak. Das ist alles. Facing the storm. Ein Sturm im Auge, geht Abraham im Vertrauen auf Gott treu, dass Gott treu ist zu seiner Verheißung und Gott einen Plan hat. Auch wenn Abraham im Moment Gott und die Welt beides nicht versteht. Er fragt sich natürlich schon, hätte Gott das nicht auch anders machen können? Also ich meine, gut, ist ja schön, wenn Gott sehen will, wie die Beziehung funktioniert. Das, ja, ist bei uns ja auch so, dass wir das immer wieder brauchen. Hätte es ja nicht was anderes gegeben. Weshalb will Gott genau das von Abraham? Sowas völlig Abgefahrenes ist im Endeffekt die Leitfrage dieser ganzen Erzählung. Und auch hier zeigt sich die Hauptpointe. Die nächste Frage ist ja die, eigentlich musste Abraham ja schon den ersten Sohn opfern, ein Kapitel davor, als er Ismael mit seiner Mutter in die Wüste schicken sollte. Warum jetzt auch noch das? Weshalb will Gott, Zitat, den Sohn, den einzigen, den Geliebten, den Isaak? Das ist die Pointe. Warum will Gott das Einzige und Geliebte? Abraham bekommt die Antwort erst am Ende, als der Sturm vorüber ist, aber er bekommt sie. Und wir bekommen sie mit ihm. Die Antwort liegt letztlich schon in dieser Frage selbst. Gott verlangt von Abraham die Bindung seines Sohnes, weil dieser für Abraham einzig und geliebt ist. Wenn Gott diesen einzigen und geliebten Sohn als Opfer bittet, stellt er die Frage: Bist du bereit, mich, deinen Gott, einzigartig zu lieben? Bist du bereit, anstatt das Einzige und Liebste deines Lebens zu vergöttern, mich, deinen Gott, sein zu lassen und mich zu lieben? Woran hängt dein Herz, dein Leben, vielleicht sogar dein Beten? Drehen wir uns auch in unserem Gebet mehr um die Gaben, guten Gaben Gottes, oder um den Geber aller Gaben? Hauptsache gesund. Ich staune über Menschen in unserer Gemeinde, die ihre Gesundheit auf den Altar legen mussten. Aber eine Liebe ausstrahlen und einen Glauben leben, der andere trägt mit ihrer körperlichen Schwachheit, aber ihrem Glauben andere tragen. Was für eine Wohltat und für ein Schatz für eine Gemeinde. Vielleicht sagt Gott zu dir auch: Bring mir deine Minderwertigkeitsgefühle oder deinen Perfektionismus, mit dem du auf Anerkennung angewiesen bist, und lass dir heute an meiner Wertschätzung genügen. Auch unsere Zeit ist ja gelegentlich etwas, ja, wo Gott sagt: Bring sie mir auf den Altar. Wie cool war das gestern Morgen, als einige Profis aus der Jungenschaft, ihr wart zum Teil mit dabei, Konfis, und echte Profis genauso wie ihr Jungenschaftler aus dem Kirchengemeinderat, ihre Zeit auf den Altar gelegt haben, im Gemeindehaus nebenan, mal kurz den Estrich rausgerissen haben. Zeit für Gott. Oder nachher, Kerstin, wenn wir dich aussenden, weil du Gottes Ruf gehört hast, du hast sicher mögliche Lebensentwürfe auf den Altar gelegt und stellst dein Leben Gott zur Verfügung. Gott verlangt von Abraham das Einzige und Geliebte und stellt damit ihm und uns die Frage, bist du bereit, anstatt so viel Liebenswertem auf dieser Welt, mich deine einzige Liebe sein zu lassen? In anderen Worten, wenn Gott die Bindung Isaaks verlangt, dann wünscht er sich die Bindung von Abrahams Glauben an ihn und die Bindung von Abrahams Vertrauen an seine göttliche Verheißung. Gott hat doch dem Abraham einen Sohn verheißen. Abraham hat er zum Vater eines großen Volkes berufen. In der Bindung jetzt von Isaak fragt Gott nach der Bindung von Abrahams Vertrauen. Glaubst du mir und meinem Wort? Mehr als allen Erfahrungen dieser Welt. Im Sturm zu glauben, kann dann auch heißen, gegen Gott, an Gott zu glauben. Im Sturm zu glauben kann manchmal heißen, gegen Gott, an Gott zu glauben. Und wieder die Infragestellung seines Verheißungswortes. An seinem Verheißungswort festzuhalten und da stets alle eure Sorge werft auf ihn, er sorgt für euch. Zum Ich verlasse mich auf Gott gehört das Ich verlasse mich. Ich verlasse mich auf Gott kann der nicht sagen, der nicht bereit ist zu sagen, ich verlasse mich. Mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Grenzen und einschließlich mit meinem Verständnis von Gott und der Welt. Ich verlasse mich heißt, ich verlasse mich auf, kann ich verlasse, wird zum Ich verlasse mich auf Gott, wo wir da sagen, Herr, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich verstehe es nicht, ich mag auch nicht mehr, da. Im Rückblick weiß dann nicht nur Gott, sondern auch Abraham, diese Beziehung hat einen Tiefgang gewonnen. Aber vielleicht sagst du jetzt, ja, Rückblick ist schön und gut, wenn ich den Weg zu diesem Rückblick aber gar nicht durchhalte. Damit sind wir am zweiten Punkt. Das erste, im Sturm geht es Gott um deinen Glauben. Das zweite, im Sturm geht Gott mit dir. Gott weiß, was Stürme anrichten können. Und deshalb gibt er Abraham und uns ein paar Dinge mit, die uns im Sturm schützen. Diese Begebenheit ist sowas von klasse erzählt. Die hat ganz viele Anspielungen, auch im gesamtbiblischen Duktus drin. Muss man richtig reingraben. Also ich gebe sie euch mit. Die verinnerlicht man nicht mit einmal hören. Da bleibt nur das Entsetzen. Drei solche Schätze des Windschutzes. Regenjacken, Stiefel, was weiß ich, will ich herausgreifen, die Gott hier dem Abraham und mit ihm uns mitgibt. Ein erster echter Windschutz ist der Ortsname dieser Prüfung. Habt ihr es noch im Ohr? Wohin soll es gehen? Laut? Moria. Moria ist hebräisch und heißt so viel wie ein Ort, an dem Jahwe sieht. Moria, das Jahr ist die Abkürzung des Gottesnamens. Mori, da steckt das Verb sehen drin, ein Ort, an dem Jahwe sieht. Wenn Gott Stürme in deinem Leben zulässt, dann tut er das nicht, ohne dir zu versprechen. Du bist mitten im Sturm, mitten in deiner tiefsten Anfechtung, mitten in deiner Verzweiflung, mitten in deiner Einsamkeit, mit der du diesen Sturm gerade irgendwie versuchst zu durchstehen. Am Ort Moria, am Ort, an dem Jahwe sieht, an dem Ort, an dem Jahwe dich sieht. Was das konkret heißt, lernen wir im Fortgang des Gesprächs zwischen Abraham und Isaak, als Isaak nach dem Schaf fragt zum Brandopfer. Und Abraham antwortet, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Ich habe bewusst die alte Luther-Übersetzung gelassen, weil sie in dem Fall den Urtext aufgreift, dasselbe Verb. Moria, der Ort, an dem Jahwe sieht, ist zugleich der Ort, an dem Gott sich eine Lösung ersieht, deine Erlösung. Wir haben doch keinen Gott, der fernab im Himmel irgendwie thront und gelegentlich mal einen Sturm schickt, um zu gucken, wie es uns beutelt und wie wir damit umgehen. Gott sieht nicht nur deine Anfechtung, er ersieht sich. Eine Lösung, deine Erlösung. Ein weiterer Werterschutz Gottes für Abraham ist die Verheißung seines Namens. Haben wir schon entdeckt. Am Anfang heißt er Avram und wird dann umbenannt von Gott in Avraham. Avram heißt einfach so viel wie erhabener Vater. Und Gott benennt ihn um in Avraham, Vater einer Menge. Wenn Abraham jetzt seinen Sohn auf den Altar legt, dann trägt er in seinem Namen diese Verheißung mit sich. Oder eigentlich genauer gesagt, jetzt trägt diese Verheißung ihn. Verheißungen bei sich zu tragen ist gelegentlich anstrengend, ihr Konfis. Ihr seid im Moment hart dran, Richtung Konfirmation, Verheißungen auswendig zu lernen. Oder morgens 10 Minuten früher aufzustehen, die Bibel zu lesen. Ja, gelegentlich ein bisschen mühsam, wenn das Bett warm ist, der Geist willig, das Fleisch schwach und so weiter. Es ist ein bisschen mühsam gelegentlich, die Verheißungen zu tragen. Aber wer sie in guten Zeiten trägt, bei sich trägt, in sich hineinträgt, der wird dann, wenn es darauf ankommt, von ihnen getragen. So wie Abraham von der Verheißung seines Namens jetzt getragen wird. Wir heißen, glaube ich, vermutlich niemand unter uns Abraham. Oder gibt es einen Abraham unter uns? Ich sehe niemanden. Tut uns leid. Nein, doch, das gilt natürlich trotzdem. Wir haben ein Paket voller Verheißungen in Gottes Wort. Die zu tragen, sich lohnt, weil sie euch tragen werden. Schließlich kommt es, wie es kommen muss. Abraham griff nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel, wörtlich der Engel Jahwes. Spannungshöhepunkt. An der Stelle muss man genau hinhören oder auch nochmal nachlesen. Hier passiert etwas Entscheidendes. Bis zu diesem Moment spricht der Bibeltext von Gott immer nur mit der neutralen Gottesbezeichnung. Gott. Hebräisch Elohim. So wie alle Götter weltweit auch bezeichnet werden können. Einfach neutrale Gottesbezeichnung. An dieser Stelle plötzlich wechselt die Rede von Gott und an die Stelle der neutralen Gottesbezeichnung tritt der Engel Jahwes. Und der Name ersetzt die Bezeichnung. Im Moment des erlösenden Zurufs, ihr spürt, was das bedeutet, erkennt Abraham wieder Gottes Gesicht. Natürlich hatte er es in der ganzen Geschichte immer mit Gott zu tun. Das war ihm schon bewusst. Aber er kannte sein Gesicht nicht. Jetzt erkennt er es wieder. Jahwe ist Gott und Jahwe bleibt Gott. Als Jahwe hat er ihn kennengelernt. Als Jahwe hat er ihn damals in Ur in Chaldäa berufen, herausgerufen, gesandt. Jahwe hat mit ihm den Bund geschlossen. Von Jahwe hat er diese Verheißungen bekommen. Abraham kannte seinen Gott Jahwe. Die Widerfahrnisse der letzten 10 Verse aber kriegt er überhaupt nicht mit ihm zusammen. Manchmal haben wir den Eindruck, als ob sich Gott verbirgt. Und es erscheint uns unmöglich, in dem, was wir gerade erfahren, sein Angesicht der Liebe irgendwo noch zu entdecken. Ich meine, natürlich bleibt Gott unser Gott, so schnell fallen wir ja nicht vom Glauben ab. Und doch fragt sich mancher vielleicht auch heute Morgen, ist das, was ich zurzeit erlebe, Gott? Ich kenne ihn doch als liebenden Vater, der mich bis hierher geführt und gesegnet hat. Wieder bleibt uns nur mit dem Blick auf den Büffel in den Sturm hineinzugehen, so lang bis ich hinter der Unbegreiflichkeit Gottes wieder sein Gesicht erkenne, Jahwe. Am deutlichsten erkennen wir Gottes Angesicht in Jesus Christus. In Jahwes eigenem menschgewordenen Sohn, den Gott aus Liebe zu uns und an unserer Stadt bereit war, tatsächlich zu opfern. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt, facing the storm und staune. Das erste, im Sturm geht es Gott um deinen Glauben, im Sturm geht Gott mit dir, das zweite. Und das dritte, im Sturm geht Gott an deiner Stelle. Noch einmal. Nimm deinen einzigen und deinen geliebten Sohn Isaak, geh mit ihm in das Land Moria, bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Dieses Mal allerdings heißt der Vater Jahwe und der einzige und geliebte Sohn Jesus. Und bis in den Wortlaut hinein spürt man, es ist dieselbe Geschichte, die Gott jetzt sich und seinem eigenen Sohn auferlegt. Und das jetzt nach diesen Geschichten, beginnt es bei Abraham, mit denen jetzt Jesus Geschichte auf der Erde geschrieben hat. Wieder ist es ein Esel, der den Sohn an den Ort der Opferung trägt. Einzug in Jerusalem. Moria, das wusste schon Salomo, 2. Chronik 3, ist jener Berg, auf dem einmal Jerusalem gebaut wird. Anstelle der Knechte, die den Abraham und den Isaak begleitet haben, sind jetzt die Jünger, die den Sohn begleiten. So lange zumindest, bis Jesus im Garten Gethsemane zu ihnen genau das Gleiche sagt, wie Abraham, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter zum Gebet. Und dann nimmt der Leidensweg auch dieses Sohnes seinen Lauf. Kein Holzbündel wie Isaak, einen ganzen Balken hat er auf den Rücken gekriegt. Das Einzige, was er nicht braucht, ist zu fragen, wo denn das Schaf zum Brandopfer ist. Er ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er ist der Sündenbock, den Gott für uns zur Sünde gemacht hat, wie es Paulus formuliert. Er wird den Opfertod sterben und wird die Stürme unseres Lebens tragen, die wir nicht tragen können. In unserem eigenen Leben, in dieser Welt nicht, wo wir Gott und die Welt nicht verstehen. Und als sie an die Stätte kommen, wörtliches Zitat, Vers 9 in unserer Erzählung und Passionsgeschichte Matthäus 27, 33, genau wörtlich. Und als sie an die Stätte kommen, legen sie ihn auf das Holz und kreuzigen ihn. Um die 6. Stunde kommt eine Finsternis über das Land bis zur 9. Stunde und Jesus kann nur noch rufen, Eli, Eli, mein Gott. Habt ihr das gemerkt? Was ruft er? Er ruft nicht Abba, Vater, Yahweh. Nein, er ruft diese Gottesbezeichnung, auch für ihn, irgendwie ein Fremder geworden. Eli, Eli, immerhin noch mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott gibt keine Antwort. Vor dem zur Sünde gemachten Sohn, vor dem, der dieses geballte Elend dieser Welt trägt, das ihr hier durchbuchstabiert habt schon, und diese Welt schon, was wir noch durchbuchstabieren werden. Er trägt's. Gott kann sein Angesicht vor diesem Elend nur abwenden. Und Jesus schrie abermals laut und verschied. Und dann Matthäus 28, als aber der Sabbat vorüber war, kam wer? Wie damals bei Isaak, der Engel des Herrn vom Himmel herab. Aber der Engel sprach, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und sie gingen eilends weg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Noch einmal muss ein Sohn zur Opferung ins Land Moria, nach Jerusalem auf den Hügel Golgatha. Nur, dass es jetzt Gottes eigener Sohn ist. Und dieses Mal verteilt Gott nicht nur Wind- und Regenjacken, diesmal stellt er sich selber in den Sturm. Jesaja, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Ein Vers, ich werde nicht müde, ihn zu zitieren. Für mich Evangelium pur, mitten im Alten Testament. Er ist um unsere Sünde, unsere Schuld willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was für ein Gott, der sich selber in den Sturm stellt, facing the storm, und nicht davonläuft. Um, weshalb? Dir und mir Windschatten zu gewähren. Er stellt sich in den Sturm und stellt dich in den Windschatten des Kreuzes, wo er getragen hat, was du nicht tragen kannst. Voller leidenschaftlicher Liebe, voller leidenschaftlicher Güte, die wir miteinander bei Abraham jetzt entdeckt haben in 4 Sonntagen. Hier, geballt, er trägt dein Leid, unsere Schuld, unsere Krankheiten und unseren Tod. Jesus nimmt es auf sich und wird zum Opfer an unserer Stadt. Paulus, in Erinnerung an Abraham und Isaak, kann nur dankbar bekennen und zuversichtlich glauben, Römer 8, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wird er uns dann mit seinem Sohn nicht auch alles schenken? In diesem Sinn, facing the storm. Bei vielem, was wir in dieser Welt nicht verstehen. Abrahams Finale zeigt uns, wie entscheidend es ist, gerade im Sturm unser Herz im Blick zu behalten, auf unser Herz zu achten, Sprüche 4. Es ist unser Leben. Kuh oder Büffel? Natürlich Büffel. Denn Im Sturm geht es Gott um deinen Glauben. Im Sturm geht Gott mit dir, möchte ich euch zusagen, dort, wo ihr gerade durch Stürme müsst. Im Sturm geht Gott mit dir, ja mehr noch, im Sturm geht Gott an deiner Stelle. Weshalb all das? Die Antwort, unser Thema heute zum Abschluss, Liebe, Güte. Danke, Vater im Himmel, für deine Güte. Danke für deine Treue. Auch und gerade dort, wenn es stürmt und wo wir diese Welt und auch dich nicht verstehen. Vergib, wo wir so oft dann kleingläubig zweifeln. Ja, vielleicht nicht weglaufen, aber innerlich auch von dir emigrieren. Danke, Jesus, dass du für uns in den Sturm hineingegangen bist. Dass du ihm Stand gehalten hast. Und dass du uns standhalten lässt in den Stürmen dieses Lebens und dieser Welt. Und wir bitten dich, stärke uns den Glauben an dich und halt uns fest in deiner Nachfolge. Es gibt keinen besseren Ort als in deinem Windschatten. Jesus, dir gehört mein Leben. Jeden Tag neu will ich wie Abraham Glauben wagen, denn mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott.